Der Buddha-Weisheit-Podcast. Mehr Harmonie im Alltag.
Ich heiße dich herzlich willkommen zum Buddha-Weisheit-Podcast. Mein Name ist Patrick und ich bin Gründer von buddhaweisheit.de und Autor von Rock dein Leben mit Supergewohnheiten. In dieser Episode präsentiere ich dir ein ganz besonderes Interview, welches ich mit Lotta Lubgol führen durfte. Es geht in diesem Interview vornehmlich um ihr Buch Wandern, Glück und lange Ohren. In diesem Buch beschreibt Lotta, wie sie zusammen mit diesem Kerl hier das war ihr Esel Johnny, zusammen die Alpen überquert hat. Der Umstand, dass ein junger Mensch wie Lotta zu Fuß die Alpen überquert, ist für mich schon faszinierend und interessant. Dies allerdings mit einem Esel zu machen, ist unglaublich. Und wenn man dann noch die Hintergründe kennenlernt, die hinter dieser Geschichte stecken, dann wird es wirklich eine richtig, richtig faszinierende, inspirierende und mutige Geschichte. Ich möchte ohne große Umschweife einfach sagen, dass mich dieses Buch von Lotta berührt hat, inspiriert hat und vor allem mit der Erkenntnis zurückgelassen hat, dass man Dinge, die man wirklich in seinem Leben umsetzen möchte, egal wie lächerlich sie auch auf andere Menschen wirken mögen, unbedingt umsetzen sollte. Und das nicht, wenn man in Rente geht, sondern jetzt. In diesem Interview erfährst du, wie man Ängste überwindet, wie man Krisen nutzt, wie man seiner Intuition folgt, wie Esel ticken, insbesondere Esel Johnny, und was so alles passieren kann auf einer Alpenüberquerung mit einem Esel. Du findest alle Links, die Lotta Lubgol betreffen und auch ihr Buch unten in der Beschreibung. Wenn du über diesen Link das Buch von Lotta kaufst, unterstützt du nicht nur Lotta, sondern auch diesen Kanal. Folge uns hier, lass uns eine schöne Bewertung da, wenn dir dieses Interview gefallen hat. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Ja, was für Startschwierigkeiten, aber so ist das manchmal, ne? Das ist ja auch im richtigen Leben so, ne? Wenn man wandern geht, ne?
Das ist tatsächlich, ja, witzigerweise habe ich letztens erst mit einer Freundin drüber geredet. Es ist oft so, wenn man Neues versucht. Gut, ich meine, das ist ja jetzt nicht neu, ich habe schon mal einen Podcast gemacht, aber ja, manchmal beim Wandern oder so, wenn, da werde ich auch immer so bei am ersten Tag mal richtig schön auf die Probe gestellt, ob ich das auch wirklich möchte. Mhm. Weil ja, meistens, wenn was schief geht, dann am ersten Tag oder so, in den ersten paar Tagen.
Ja, ich glaube.
Und dann ist es erstmal eine ganze Zeit lang richtig schön.
Ja, nee, so geht's mir, also so empfinde ich das auch, vor allem beim Wandern. Aber wie du sagst, ne, also die Theorie ist immer die Theorie, ne? Aber die Praxis ist immer was ganz, ganz anderes. Ne? Also man lernt dann irgendwie Sachen und Dinge kennen, die sich einen in den Weg stellen. Und ja, dann schaut man halt, ne? Wie es weitergeht. Ne?
Yeah. Genau, also es ist super schwer, das vorher irgendwie vorzubereiten und zu planen. Aber es ist im Endeffekt ja mit allem
richtig,
so.
Richtig, genau. Nee, Lotta, also danke erstmal, dass du ja, die Zeit dir nimmst, mit mir zu reden und ja, meinem Publikum, meinen Zuhörern so ein bisschen dich und dein Buch vor allem näher zu bringen. Also ich habe jetzt Wandern, Glück und lange Ohren mit Esel Johnny zu Fuß von München bis ins Mittelmeer jetzt gelesen und ich hatte richtig viel Spaß dabei. Ne? Also erstmal danke dafür.
Oh, schön, danke.
Ja, du hast mich richtig mitgenommen, also in diese Alpenwelt, in die Alpenüberquerung und auch tatsächlich in die Welt der Esel. Ne? Weil ich glaube, ja, die meisten kennen Esel gar nicht richtig. Ne? Ich meine, man hat so vor Augen, wie ein Esel aussieht, aber richtig kennen tut man Esel ja gar nicht. Ne? Und ja, das war echt schön. Also waren wirklich schöne 2 Wochen, die ich da genossen habe mit dir und deinem Esel Johnny. Und ja, eine tolle Geschichte einfach. Ne?
Ja, das Gefühl hatte ich damals auch, als ich mich für Esel angefangen habe zu interessieren, dass Esel meistens eher so als stur und dumm bezeichnet werden und nur die wenigsten Menschen wissen, wie Esel eigentlich wirklich sind. Und ich dachte mir damals schon so als Kind mit 10, 11 Jahren, ich glaube, ein Esel, der hat schon noch mehr drauf, als stur und dumm zu sein.
Ja, du gibst
Das wird ja auch oft so als Schimpfwort benutzt. Ja.
Du gibst gerade ein gutes Stichwort. Also ich habe mir im Vorfeld überlegt, ich denke, meine Zuhörer wissen einfach nichts von Eseln. Es gibt 10.000 bis 16.000 Esel wohl in Deutschland. Und ich habe mir überlegt, ob wir ein kleines, ja, nicht Quiz, sondern so ein kleines, ich habe einfach gegoogelt, ne, Esel, und habe hier so einen interessanten Artikel gefunden. Und ich würde gerne deine Meinung dazu hören, zu den einzelnen Punkten, damit einfach, ich glaube, die Leute verstehen, wie ticken Esel eigentlich. Und eins vorweg, Johnny ist also super süß, ne? Er sieht auch irgendwie süß aus und hat auch so viel ich erfahren konnte in dem Buch, auch seine kleinen Eigenheiten, ne? Aber ich denke, wir legen einfach.
Das hat jeder, glaube ich. Jeder Mensch und jedes Tier.
Ja. Nee, ich habe hier Folgendes gefunden. Also der Esel, das ist von Peter. 10 faszinierende Fakten über Esel. Also erstens, Esel sind nicht nur stur. Außerdem sind sie sehr belastbar und zeigen im Gegensatz zu Pferden kaum Reaktionen auf Schmerz, Angst, Stress oder Krankheit. Was würdest du dazu sagen?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil Esel eben auch sehr geduldige, leidensfähige Tiere sind, wird das halt leider oft ausgenutzt. Man kriegt das ja auch immer mal wieder mit in südlicheren Regionen, dass der Esel einfach noch als Transportmittel genutzt wird oder jetzt mittlerweile, um die Touris halt irgendwo einen Berg hochzutragen. Mhm. Der Esel macht schon, am Anfang zeigt er schon, dass er das nicht möchte, aber wenn das halt ewig ignoriert wird, dass die Kommunikation, die der Esel so versucht zu zeigen, wenn das ewig ignoriert wird, irgendwann gibt er halt auf und sagt, okay, es geht schon irgendwie. Mhm. Und da hatte ich ganz am Anfang echt großen Respekt davor, dass ich mir dachte, ich muss auf den Johnny noch klarer, also noch viel intensiver schauen, weil er zeigt mir total, was er möchte und was er braucht, aber nur, wenn ich halt auch ganz viel Empathie zeige und ihn einfach beobachte. Und ich habe am Anfang viel mehr auf den Johnny geschaut als auf mich selber, weil ich mir immer dachte, passt das für dich so? Bist du heute, geht's deinen Hufen gut? Sitzt dein Packsattel richtig und so? Also er hat ja auch was getragen, aber wir haben unser Gewicht geteilt ganz fair, dass er nicht viel tragen muss. Aber sein Zeug hätte ich jetzt auch nicht alles alleine tragen können, aber ja, und da hatte ich am Anfang schon echt Respekt, dass ich den Johnny vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mal überfordere oder so, wenn er dann vor einer Brücke stehen bleibt und Angst hat. Da musste ich ihn ja erstmal kennenlernen. Wie kann ich jetzt an ihn rangehen, dass er sich das dann traut und so. Und Esel sind natürlich auch keine Fluchttiere wie Pferde, sondern wenn die jetzt vor irgendwas Angst haben, dann erstarren die eben eher und bleiben dann erstmal stocksteif stehen. Und daher kommt es eben, der Esel ist stur, weil er dann einfach stehen bleibt und erstmal nicht mehr reagiert.
Ja, das habe ich auch irgendwie rausgelesen aus deiner Geschichte, ne? Und die ganzen Situationen halt mit Johnny und dir, ne? Das war natürlich auch eine Lernkurve, ne? Du musstest ja auch erstmal erfahren,
ja, klar. Also
wie der tickt beim Laufen.
Genau. Ne? Genau, ich habe den Johnny 8 Monate vorher gekauft. Und dann sind wir erstmal jeden Tag oder jeden zweiten Tag spazieren gegangen, so viel Zeit, wie ich eben hatte. Mal eine halbe Stunde, mal haben wir eine ganze Tagestour gemacht. Und so haben wir uns eben kennengelernt. Und dann nach 8 Monaten haben wir uns eigentlich schon, glaube ich, ja, jetzt im Nachhinein, wir kennen uns jetzt seit 6 Jahren, deswegen, jetzt denke ich mir, jetzt kenne ich ihn gut. Damals dachte ich nach 8 Monaten, ich kenne ihn, glaube ich, schon ganz gut. Und dann sind wir losgelaufen und ich war noch nie zuvor wandern, der Johnny war noch nie zuvor wandern, also nicht über mehrere Tage, wo man dann halt auch irgendwo übernachtet. Ich wusste auch gar nicht, wie geht's dem Johnny damit, wenn wir jede Nacht woanders übernachten, wenn ich jede Nacht für ihn woanders seine Weide abstecke, kann der da dann überhaupt gut schlafen oder fühlt er sich da dann vielleicht unsicher? Das sind alles so Sachen, die musste ich einfach am Anfang ja mal beobachten, ob er da eigentlich auch Bock drauf hat auf so eine Reise oder ob das nur ich bin, die sich das jetzt in den Kopf gesetzt hat. Und wenn wir schon eine längere Reise machen, dann muss das schon was für uns beide sein.
Ich denke auch, ne? Sonst macht es ja irgendwie auch keinen Spaß, ne? Weil.
Nee, natürlich nicht. Also ich. Genau, also ich bin jetzt nicht jemand, die mit einer Peitsche hinterm Esel herrennt und der Esel muss jetzt das machen, was ich will, sondern der Johnny ist ja ein eigener Charakter und ein eigenes Lebewesen und der hat halt vielleicht andere Wünsche und ich musste dann erstmal ja, mich daran tasten, was braucht und möchte er denn, wie fühlt er sich wohl und wie fühle ich mich wohl und können wir da vielleicht auch manchmal einen Kompromiss finden.
Ja, der nächste Punkt ist, Esel sind aufmerksam. Esel verstehen die Gestik ihres Gegenübers, auch die von Menschen. Esel werden häufig als Therapietiere eingesetzt, weil sie sehr gesellige und empathische, sanftmütige und friedliebende Tiere sind. Kannst du das bestätigen?
Ja. Ja, total, natürlich. Ja, das kann ich sehr bestätigen. Die sind super feinfühlig. Der Johnny kriegt so viel mit, viel, viel mehr, als ich manchmal glaube, weil die... Er hat jetzt nicht die Ultra-Gesichtszüge, man sieht aber ganz viel in den Augen von ihm zum Beispiel. Also seine Augen, die sprechen und die Ohren. Die Augen und die Ohren, das sind zwei so Dinge, wo ich ganz genau sehen kann, wie, also was ist gerade so, in welche Richtung, wo bewegt sich da Johnny gerade? Geht es ihm gerade gut? Ist er aufmerksam? Hat er vielleicht Angst? Ist er nervös? Ist er genervt oder ist er müde? Das kann man ganz viel an Ohren und Augen ablesen. Und der Johnny hat natürlich auch gecheckt, wie ich kommuniziere. Zum Beispiel, da hatten wir jetzt vor kurzem, da waren wir eben am Lech entlang wandern, jetzt in Deutschland, und da hatten wir eine Situation, da habe ich den Johnny gekratzt. Da war noch eine Freundin dabei und sie hat ihn auch gekratzt, oben am Rücken. Und Johnny steht so da und genießt es, dass er von zwei Mädels gekratzt wird. Und dann irgendwann dreht er so seinen Hals um und tippt mit seiner Schnauze auf einen anderen Punkt. Dann dreht er sich wieder vor und wartet. Dann kratzen wir ihn an diesem anderen Punkt und kratzen und kratzen. Er genießt und schuppert sich so ein bisschen mit und lehnt sich da so dagegen. Irgendwann dreht er seinen Hals und stupst mit der Schnauze wieder auf einen anderen Punkt an seinem Rücken. Und dann sollten wir ihn da kratzen. Also so super klare Kommunikation. Das hat er schon auch echt gecheckt, was ich checke. Aber andersrum eben auch. Also ich habe das Gefühl, wir gehen ganz gut aufeinander ein einfach. Das beruht auf Gegenseitigkeit.
Das ist herrlich, echt. Ja, und der letzte Punkt, der so ein bisschen zusammengefasst. Esel sind Herdentiere. Sie lieben Heu, Stroh und Baumstämme. Und Esel sind Lauftiere.
Ja, das passt auf jeden Fall alles. Also ich gehe mal kurz auf das Lauftiere ein, weil ich mir nämlich gedacht habe, wenn ich jetzt mit einem Esel wandern gehe, dann ist das ja eigentlich das Allernatürlichste, was ich einem Tier antun kann, ist mit dem wandern zu gehen. Weil wenn der Johnny jetzt irgendwo in der Wildnis Afrikas leben würde, dann müsste er ja auch jeden Tag mehrere Kilometer zurücklegen, um wieder was zum Futtern und Wasser zu finden. Dementsprechend ist das Wandern jeden Tag, eigentlich liegt es total in seiner Natur. Also das in einem Paddock oder auf einer Weide rumstehen, das ist eigentlich nicht das, woher ein Tier ursprünglich kommt.
Verstehe.
Was war das davor? Genau, sie lieben Heu und Stroh und Baumstämme. Ja, sie lieben vor allem Äste. Also sie mögen alles. Esel stammen ja ursprünglich aus Nordafrika. Die brauchen alles, was vertrocknet ist und dürr, was man sich so in der Steppe Afrikas vorstellt, was da wächst. Das ist super. Alles, was bei uns so wächst, ist eher mit Vorsicht zu genießen, weil ein Esel zum Beispiel Gras, dieses sattgrüne Gras, das bei uns ist, nicht so gut verträgt. Das ist zu eiweißhaltig, das ist zu kalorienhaltig. Da ist sehr viel Zucker drin, vor allem wenn es in der Nacht friert. Und da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass der Esel da ja A, nicht zu dick wird. Das ist aber noch das kleinere Übel, sondern man muss dann eher aufpassen, dass er keine Kolik bekommt. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir einfach durchgehend Chips und Schokolade essen würden.
Verstehe.
Irgendwann bekommt uns das auch nicht mehr oder uns wird schlecht. Und genau, aber alles, was irgendwie trocken ist, ist super. Und da muss ich natürlich auch gucken, wenn wir jetzt wandern sind, habe ich immer versucht, Heu und Stroh aufzutreiben und mitzunehmen. Ich hatte so einen ganz großen Drybag, also vom Kajakfahren, so ein Trockensack. Damit das Heu da drin auch schön trocken bleibt. Und das habe ich immer vollgestopft mit Heu. Alle paar Tage sind wir bei einem Pferdestall, bei einem Eselstall, bei einem Kuhstall vorbeigekommen. Und da habe ich diesen Sack vollgestopft, damit der Johnny dann auf der Reise, auch wenn ich für ihn eine Weide abstecke, trotzdem sein Heu hat, wo er drauf rumkauen kann. Und das hat er tatsächlich auch immer lieber gegessen, dann als das Gras. Als er sich mal so an das Gras gewöhnt hat. Am Anfang ist das Gras natürlich ganz, ganz toll, aber wenn er sich dann entscheiden kann, nach einer Weile dann entscheidet er sich doch lieber für das Heu und mampft da drauf rum. Ja. Und dann wurde ich manchmal beim Wandern von den Leuten angesprochen, mei, der arme Esel, der muss ja so schwer tragen. Ja, das war halt ein großer Sack, also das ist wirklich voluminös, so ein Heusack, damit das auch für 2-3 Tage hält, aber es wiegt halt fast nichts. Aber das kann man natürlich nicht sehen, weil das Heu ja in dem Sack ist und nicht rausschaut, weil sonst wird es ja feucht irgendwie, wenn wir zelten. Da musste ich dann über den Leuten erklären, ja, das ist viel, aber das wiegt nicht viel, was da Johnny trägt. Ja, und allgemein ist es ja so, dass eigentlich hauptsächlich ich mein Zeug trage und Johnny trägt sein Zeug. Ich brauche immer noch ein paar mehr Sachen für ihn dabei. Und zum Beispiel Regendecke oder seine Wanderschuhe oder eben seinen Zaun oder einen Salzleckstein. Also Salz braucht er auch und liebt er auch zwischendurch. Und zu dem Thema Herdentiere, auf jeden Fall, also das war die erste Sorge, die ich hatte, als ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt gerne einen Esel mit dem Wandern gehen. Dann dachte ich mir, Mist, aber Esel sind ja Herdentiere, habe ich gelesen. Wo kriege ich jetzt eine ganze Eselherde her? Und dann habe ich auf eBay Kleinanzeigen damals, noch bevor ich den Johnny gekauft habe, eine Anzeige gesetzt, Einstellplatz für zukünftigen Esel gesucht. Und dann hat sich tatsächlich ein Hof gemeldet, die hatten damals schon 2 Esel, mittlerweile haben die 10 Esel. Und die haben gemeint, ja, wenn ich möchte, dann kann ich den Johnny da unterstellen, also einstellen in so einen Offenpaddock mit den anderen Eseln. Und ja, und dann bin ich tatsächlich auch jetzt irgendwann auf den Hof gezogen und mittlerweile wohnen da Johnny und ich seit 4 Jahren gemeinsam auf diesem Hof. Wir haben quasi eine WG, er wohnt bloß auf der anderen Seite vom Haus. Damit er eben in Eselgesellschaft sein kann, wobei der Johnny schon immer eher ein Einzelgänger war. Also jetzt auch in der Eselherde, wo er seit 6 Jahren steht, habe ich nicht so das Gefühl, dass er jetzt so den ultra guten Kumpel gefunden hat oder so, sondern er steht immer eher so in seiner Ecke und macht sein eigenes Ding und hält sich auch raus. Er hat keine Lust auf irgendwelche Spiele oder Kämpfe, was die Esel da manchmal untereinander ausfechten. Das ist ja sowieso nicht nennenswert im Gegensatz zu das, was bei Pferdeherden passiert. Da sind Esel wirklich sehr entspannt, aber der Johnny hat da irgendwie immer keinen Bock drauf und sobald ich ihn abhole, dann kommt er mir quietschend entgegen und ich habe schon immer das Gefühl, dass ihm das sehr gut tut, wenn wir unterwegs sind, dass viele wandern, dass draußen sein, dass neu was, also was Neues erleben und er hat mich dann halt auch irgendwie, glaube ich, so voll als seine Herde mittlerweile so, sieht er mich an. Und wenn wir unterwegs sind, dann ist es auch so, dass ich ihn keine Minute alleine lasse. Wir sind 24/7 zusammen. Es wird nur das geplant, wo ich Johnny auch mitnehmen kann. Die einzige Situation, wo Johnny alleine warten muss, ist, wenn ich duschen gehe oder aufs Klo. Dann ist es aber oft so, dass er mir nach 2-3 Minuten schon hinterher ruft. Und dann muss ich so aus der Dusche rausrufen, Johnny, ich bin hier, ich komme ja gleich. Und dementsprechend ist es jetzt auf den Reisen für ihn, glaube ich, nicht tragisch, dass er da alleine ist. Genau, und das sind ja auch immer mal ein paar Wochen oder maximal 3 Monate, wo wir unterwegs sind und dann kommen wir wieder zurück und sind wieder auf unserem Esel- und Pferdehof.
Ja, danke erstmal für die Infos. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, ne, dass wir die Leute abgeholt haben, wie sind Esel, ne, dass sie das auch ein bisschen verstehen. Und jetzt würde ich ein bisschen mehr den Fokus auf deinen Weg, ne, dein Buch richten und auch ein bisschen die Zuhörer abholen. Also was hast du gemacht? Du warst 80 Tage unterwegs, ja? Du bist 600 Kilometer gegangen?
Das war die erste Reise,
ja. Genau, ne? Das habe ich ja jetzt auch gelesen, das Buch, was mir so extrem gefallen hat. Und das warst du und Johnny. Und jetzt Alpenüberquerung generell, ne? Du hast die Via Claudia Augusta genommen, die ja ungefähr 600 Kilometer lang ist, ne? Und insgesamt habe ich jedenfalls recherchiert, so bekannte Alpenüberquerungswege gibt es 9, aber ich glaube, dass die anderen gar nicht hätten in Frage kommen können, auch wegen der Steigung und wegen der, ja, weil man da einfach nicht mit dem Esel langgehen kann, ne? Kanntest du den Weg vorher schon oder wie kam das zustande, dass du gerade den Weg genommen hast?
Also ich kannte den Weg nicht, ich war zuvor noch nie in den Alpen. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie man sich da überhaupt orientiert. Sind da Wanderwege ausgeschildert oder muss ich da irgendwelche Leute fragen oder wie funktioniert das? Also ich war noch nie davor wandern, ich hatte überhaupt keine Erfahrung. Ich wusste gar nicht, worauf man da guckt, was jetzt lustig ist, weil für mich ist das jetzt alles total logisch, wo ich das ein paar Mal gemacht habe.
Obwohl
schon.
Du aber aus damals, der Region kommst, glaube ich, ne?
Naja, ich komme aus der Region bei Würzburg da oben, Schweinfurt-Würzburg, also im Norden von Bayern und bin dann nach München runtergezogen, hatte aber dann während der Schauspielausbildung absolut kein Geld und keine Zeit, in die Alpen zu fahren, habe auch keine Leute also kennengelernt, die mich da mal mitnehmen oder so, weil man braucht ja schon immer am Anfang vielleicht mal jemand, der sagt, hey, ich mache jetzt eine Bergtour, eine kleine, einfache, hast du nicht Lust mitzukommen und so, so jemanden kannte ich damals irgendwie nicht. Und ja, und dann bin ich halt mit dem Johnny losgewandert. Wir sind ja bei München los, das heißt, es hat erstmal eine Woche gedauert, bis wir überhaupt am Alpenrand waren. Bei Garmisch-Partenkirchen. Und ich habe aber vorher natürlich so ein bisschen gegoogelt mit Esel über die Alpen. Und da habe ich dann einen Herrn kennengelernt, der hatte den Esel, oh Gott, wie hieß der jetzt wieder? Ich habe den Namen vergessen, Wladimir oder so. der Esel. Und der hat mit zwei Eseln oder mit einem auf jeden Fall vor, ich glaube, das war schon 15 Jahre her oder so, hatte er mal eine Alpenüberquerung gemacht. Wow. Und mit dem habe ich telefoniert und der hat gemeint, halt dich doch an der Via Claudia Augusta. Wir haben uns auch da an diese Route gehalten und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und dann dachte ich mir, okay, super, dann habe ich das mal gegoogelt. Via Claudia Augusta ist eine alte römische Handelsstraße, wird auch als die einfachste Alpenüberquerung bezeichnet. Und dann dachte ich mir, okay, die einfachste Alpenüberquerung, das können wir schaffen. Weil mir ging es ja nicht darum, dass ich jetzt mit dem Johnny über jeden Peak vom Berg laufe oder dass ich jetzt irgendwie da so einen Rekord aufstelle, wie viele Spitzenberge kann man mit dem Esel erreichen, bla bla. Sondern mir ging es einfach nur darum, zu wandern, draußen in der Natur zu sein, mal wegzugehen von diesem höher, schneller, weiter, das ich aus der Stadt gekannt habe, ein bisschen mehr die Ruhe zu genießen und mit dem Johnny einfach im Hier und Jetzt sein, einfach mehr den Moment zu genießen und nicht da jetzt irgendwelche krassen Touren zu machen, sondern ich wollte eigentlich nur ans Meer, so, das war mein heimliches Ziel und irgendwie das nächste Meer ist das Mittelmeer bei Venedig. Das ist der kürzeste Weg quasi. Aber da muss man über die Alpen und dann ist das alles so entstanden.
Ja, du befindest dich in guter Gesellschaft. Ich meine, Goethe, ne, ist einmal über die Alpen gegangen. Hannibal mit seinen Elefanten. Und jetzt Lotta mit Johnny.
Ja, genau, mit den Elefanten. Das war bestimmt auch spannend.
Und die Gründe hast du so ein bisschen geschildert. Ne? Höher, schneller, weiter. Mehr im Hier und Jetzt ankommen. Ich meine, du hast so viele Erkenntnisse auch in dem Buch beschrieben, ne? Am Ende vor allem dieses Danke, ne? diesen Aspekt Dankbarkeit. Haben dich gewisse Sachen auf dem Weg besonders überrascht? Also ich kann vielleicht ein bisschen von meiner Wanderung, ich habe mal von Hannover bis nach Sylt bin ich zu Fuß gegangen und was mich am meisten überrascht hat, war die Hilfsbereitschaft der Menschen und vor allem diese Anteilnahme, also wirklich ständig angehalten zu werden, wo gehst du hin, was machst du, brauchst du irgendwas? Und dann, wenn man es halt ein bisschen erzählt, ja, wie überrascht die Leute sind, dass man es überhaupt macht, ne? Ging dir das genauso?
Ja.
Oder hattest du noch irgendwelche anderen Dinge, die du wirklich, die dich überrascht haben?
Also das hätte ich jetzt auch als allererstes genannt tatsächlich, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, der Johnny und ich, wir sind jetzt 3 Monate allein unterwegs. Also 3 Monate war für mich so die Zeit, bis dahin sollten wir irgendwo dann, also bis dahin müssen wir wieder abgeholt werden, weil ich habe nur für 3 Monate so viel Geld zurückgelegt, dass ich zu Hause meine Fixkosten decken kann. Danach brauche ich wieder einen Job. und ich dachte aber, der Johnny und ich, wir sind jetzt diese 3 Monate allein unterwegs. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ein Esel und eine Frau, die da zusammen wandern, irgendwie so, ja, das Interesse an den Leuten wecken oder dass wir dann auf einmal irgendwo zum Kaffee reingebeten werden oder es wird irgendwo gerufen, hey, kommt's doch zum Essen, wir haben da was, hier kommt's in den Garten und so, ich gebe dir ein Sandwich oder einen Apfel oder eine Karotte, hier Karotte für den Esel und so. Und damit habe ich halt gar nicht gerechnet und da war ich am Anfang echt erstaunt. Also es hat zum Beispiel auch mein Ehepärchen angehalten und die haben mir dann einfach einen kühlen Apfelsaft und eine Schokolade in die Hand gedrückt und so. Und einfach nur, ja, wir finden das so toll, was ihr da macht, eine gute Reise. Und ich war irgendwie so, hä? Spannend. Und mir haben sogar mal Leute Geld in die Hand gedrückt, wo ich irgendwie am Anfang gar nicht so richtig damit, also ich konnte damit nicht so richtig umgehen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe ja Geld. Ich habe dann gemeint, naja, ich bin ja nicht obdachlos, also in dem Sinne jetzt gerade schon, aber ich sammle jetzt hier kein Geld oder so, ich habe Geld auf dem Konto, ich brauche das eigentlich gerade gar nicht, aber das ist lieb von euch, aber alles gut. Und habe das Geld wieder zurückgegeben, dann waren die so, dann haben sie es mir wieder in die Hand gedrückt, haben gemeint, ja, aber wir wollen das unbedingt unterstützen, wir finden das so toll, wir haben jetzt gerade nichts anderes, aber hier kannst du dir was kaufen beim nächsten Kiosk davon, so. Und dann dachte ich mir, ja, cool, okay, danke. Ja, ich glaube, es liegt ganz viel daran, dass man halt, also dass wir so minimalistisch unterwegs waren. Du jetzt mit dem einfach Wandern zu Fuß, mit dem Rucksack alleine warst du
Ich war
unterwegs?
alleine, genau alleine, ja.
Ja, genau. Also es ist so super minimalistisch mit den wichtigsten Sachen, die man irgendwie braucht, die hat man auf dem Rücken. Und da ist man dann auch so zugänglich. Glaube ich, für die Menschen. Also das ist was, was man auch leicht begreifen kann. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn man demjenigen irgendwie helfen kann. Also mir geht es ja selber so, wenn ich einen Tramper an der Straße sehe, dann nehme ich den mit, weil ich mir denke, ich mache dem jetzt eine Freude. Oder wenn ich Radfahrer sehe, die bei uns irgendwo hier am Hof zelten, dann biete ich denen noch eine Dusche an oder frage die, hey, soll ich eigentlich mal eure Wäsche waschen? Weil das waren so Sachen, wo ich mich riesig drüber gefreut habe, wobei ich mir manchmal schon gedacht habe, wenn die mir angeboten haben, möchtest du duschen oder sollen wir deine Wäsche waschen, dachte ich mir, oh Gott, hoffentlich stinke ich nicht wie so ein Iltis. Aber ja, doch, das hat mich ganz besonders überrascht. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Auch, dass wir meistens relativ einfach einen Schlafplatz gefunden haben. Also manchmal sind wir durch eine Ortschaft gelaufen und dann kamen die Leute und haben so gefragt, hey, oh, cool, wo kommt ihr denn her? Ja, wo übernachtet ihr denn immer so? Und dann habe ich gemeint, naja, vielleicht bei euch im Garten. Und das hat super funktioniert, ja. Sofort hatten wir einen
Ich kenne das, ja.
Übernachtungsplatz in irgendeinem Garten. Natürlich hat es auch nicht immer funktioniert, weil ich brauche ja auch immer einen Platz für den Johnny. Also man ist schon alleine, wenn man zu Fuß unterwegs ist, wesentlich flexibler als mit einem Tier. Weil ich für den Johnny auch immer dann gucken muss, okay, haben wir genug Wasser? Er trinkt ja viel mehr als ich. Haben wir genug Heu? Ist da ein Platz, wo ich gut die Weide abstecken kann und der Johnny auch direkt neben mir schlafen kann, neben meinem Zelt? Oder ist es da vielleicht irgendwie gefährlich, weil eine Straße in der Nähe ist? Oder können wir überhaupt auf dieses Grundstück, weil vielleicht irgendwie da eine Treppe hochführt, die der Johnny jetzt nicht reingehen möchte oder so? Oder jetzt, als ich am Lech entlang gewandert bin, jetzt in diesem Sommer, da hatte ich manchmal das Problem, wir sind 2 oder 3 Stunden in eine Richtung gelaufen und es waren überall Wiesen, aber die waren alle eingezäunt mit Stacheldrahtzaun von irgendwelchen Kühen, die halt gar nicht auf der Weide waren, aber Hauptsache die Wiese ist eingezäunt und ich dachte mir so, es gibt's jetzt nicht.
Stacheldraht ist ein
Also,
bisschen übertrieben, finde ich.
ja, waren aber an vielen Orten waren
Krass, ne?
Stacheldrahtzäune, wo ich mir dachte, ist das überhaupt noch erlaubt? Ich weiß es nicht.
Ja,
Naja.
also ich finde, du hast das wirklich gut beschrieben, ne? Diesen Aspekt einfach leicht zu verstehen für die Menschen. Ich meine, bei dir ist es noch ein bisschen offensichtlicher, ja? Da geht ein Mensch lang mit Rucksack und viel Gepäck und einem Esel. Das ist super, super ungewöhnlich. Die Geschichte ist total toll und auch inspirierend. Aber selbst ich, ja, wo ich jetzt ein bisschen mit Rucksack und so, und ich denke, das sieht man vielleicht öfter, ne? Aber ich glaube, da ist tatsächlich noch ein bisschen was anderes im Gange. Ich glaube, die Leute, hast du auch gesagt, freuen sich einfach wirklich. Und ich glaube tatsächlich, die meisten sind so in ihrem Alltag verankert, ne? In ihrem Trott, dass sie,
Da passiert einfach mal
absolut,
was
absolut. Und ich
anderes.
glaube auch zum Beispiel, dass dein Buch, weil das ja jetzt so öffentlich ist und so viele gelesen haben, dass du auch inspirierst mit der Geschichte, einfach mal zu sagen, weißt du was, vielleicht habe ich da irgendwas, das in mir schlummert, ein Traum, Herzenswunsch, was auch immer. Und das dann vielleicht irgendwie auch was passiert, so ein Samen gesät wird und dann zu sagen, okay, weißt du was, vielleicht sollte ich das irgendwann mal demnächst umsetzen. Weil so ging es dir ja auch, ne? So hast du es ja auch in deinem Buch beschrieben. Und ja, das fand ich auch so einen spannenden Aspekt an dem Ganzen, ne?
Ja, bei mir war das ja so, dass ich diesen Traum vom Esel und vom Wandern schon sehr, sehr lange hatte, aber immer so im Hinterkopf und mir gedacht, naja, vielleicht ist das auch einfach nur eine bescheuerte, verrückte Idee. Und naja, vielleicht irgendwann, wenn du mal groß bist, also damals war ich ja so 10, 11 Jahre alt, da habe ich den Film Shrek geschaut. Das ist so ein Zeichentrickfilm, ein grüner Ogre mit dem Esel. die zusammen Abenteuer erleben und so, eine Prinzessin aus den Klauen eines bösen Drachen befreien. Und damals habe ich mich in den Esel verliebt und habe das so beschlossen, dass ich das mal machen möchte. Aber wie gesagt, ich dachte halt, naja, weißt du, als Kind, da hat man viele verrückte Ideen und dann dachte ich mir damals, naja, wenn ich groß bin und Geld und Zeit und Platz habe für einen Esel, vielleicht habe ich dann irgendwann ein Häuschen mit einem eigenen Garten, ne, und so weiter und so fort. Und irgendwann später, da passt das dann. Und genau, und 10 Jahre später, da habe ich dann schon in München gewohnt, habe meine Schauspielausbildung gemacht, und hatte natürlich weder Geld noch Zeit noch Platz für einen Esel, also vor allem nicht in der Münchner Stadtwohnung mit einem Mini-Balkon. Aber dann ist plötzlich mein Papa schwer krank geworden, hat die Diagnose Magenkrebs bekommen, dass es unheilbar ist. Und ich habe ihn dann noch begleiten können. Er ist aber schon 6 Monate danach gestorben. Und er war damals 59 Jahre alt. Und seitdem ich mich zurückerinnern kann, hat er immer davon erzählt, wenn er mal in Rente ist, dann möchte er gern mit einem Traktor und einem Zirkuswagen einmal ums Mittelmeer fahren. Und davon hat er mir, ich glaube, Jahrzehnte erzählt. Also seitdem ich mich zurückerinnern kann als kleines Kind. Hat er da drauf so hingefiebert immer auf diese Rentenzeit, dass er das dann endlich machen kann und Zeit dafür hat und so. Und ja, dann ist er aber ja gar nicht bis zur Rente gekommen und hat sich diesen Traum eben nicht erfüllen können. Und dann habe ich mir damals gedacht, hey, du hast doch auch schon so lang so einen Traum im Hinterkopf, nämlich von einem eigenen Esel und vom Wandern. Und du denkst immer wieder dran, aber denkst auch immer, also wahrscheinlich ist das jetzt gerade Quatsch und das passt jetzt eh gerade nicht. Aber das war für mich dann auch so ein Wachrüttler, dass ich mir gedacht habe, ey, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was morgen passiert. Ich weiß das selber nicht, wie lange ich mal hier sein darf und die Möglichkeit mir habe, mir diesen Traum zu erfüllen. Und später ist es auch nicht besser. Also jetzt oder nie. Und ja, dann ging's los.
Das hat ja wirklich dein Leben verändert, ne? Kann man echt sagen, oder?
Ja, total. Also das habe ich damals überhaupt noch nicht geplant oder das kann man sowieso nicht planen, aber das habe ich auch gar nicht erwartet gehabt. Ich dachte, also ich habe dann damals meinen Job gekündigt. Ich war nach der Schauspielausbildung, habe ich im Büro beim Film gearbeitet und habe dann meinen Job gekündigt, habe mir gedacht, okay, für 3 Monate habe ich jetzt erstmal Geld gespart und da können wir jetzt wandern gehen. Ich habe in diesen 3 Monaten, ich habe keine 200 Euro gebraucht.
Faszinierend.
Weil wir so oft eingeladen wurden, weil ich oft selbst auf einem Campingplatz, wo ich mit dem Johnny war, musste ich manchmal nicht mal was zahlen für die Übernachtung, weil sie gemeint haben, naja, der Esel mäht ja dafür jetzt unsere Wiese so quasi. Ja, also jetzt habe ich den Faden verloren. Das habe ich
Dass
gerade. Wo waren wir gerade?
du halt oft eingeladen
Hilf
wurdest,
mir
ne?
kurz.
Selbst auf Campingplätzen.
Genau, aber ich habe eigentlich gerade versucht, so einen Bogen zu machen.
Alles
Entschuldige,
gut.
manchmal verliere ich so ein
Oh,
bisschen den Faden, weil
das
ich mir
geht
so denke, oh, davon muss ich noch erzählen und davon muss ich noch
Das geht
erzählen.
mir genauso.
Genau, also überhaupt diese, dass ich das dann eben mir gedacht habe, also genau, wie sich das Leben geändert hat, da haben wir darüber geredet. Und dann habe ich ja diese Reise gemacht und habe da natürlich auch mal viele Erfahrungen gesammelt und es war für mich mega schön. Aber ich habe eben nicht damit gerechnet, dass es jetzt irgendwie groß was in meinem Leben ändert, sondern halt diese Zeit, die war super schön und die habe ich genossen und so. Und dann komme ich heim und suche mir halt wieder einen Job. Das habe ich gedacht. Und dann bin ich aber heimgekommen und dann hat die Süddeutsche Zeitung damals ein Interview gewollt und wollte halt wissen, ja, was habe ich denn da mit dem Esel gemacht eigentlich? Weil wir in Italien mal irgendwo in der Zeitung waren, die haben uns da aufgelauert und das hat sich dann wohl rumgesprochen. Und dann habe ich dort einfach nur so erwähnt in dem Interview, ach, ich habe so viel erlebt, ich könnte ein Buch drüber schreiben. Und diesen Satz haben die dann so abgedruckt und daraufhin haben sich dann Verlage bei mir gemeldet, die wissen wollten, ob ich nicht Lust habe, ein Buch darüber zu schreiben. Und dann kam zusätzlich zu dem Buch, hieß es dann noch, hey, es gibt auch Vorträge, die man über Reisen halten kann. Bewirb dich doch mal bei den Discovery Days. Das ist so ein Vortragsfestival in der Schweiz. Und dann habe ich mich da beworben, habe über unsere Geschichte erzählt und habe einfach, bam, gleich den ersten Platz gemacht und eine riesen Vortragstournee gewonnen. Und so kam das dann irgendwie so Schrittchen für Schrittchen. Auf einmal habe ich mir da meine Selbstständigkeit erarbeitet oder die irgendwie auch ja, gewonnen. Auch wenn natürlich, da steckt viel Arbeit dahinter. Das ist nicht so, dass mir das alles einfach geschenkt wird. Ich sitze da auch stundenlang da und bereite Vorträge vor und so ein Buch ist auch nicht mir nichts, dir nichts geschrieben. Aber ich habe halt die Möglichkeit bekommen, da irgendwie, ja, was draus zu machen. Und das ist halt, das finde ich immer noch total schön.
Das kann ich, ja.
Auch wenn ich das Reisen mit dem Johnny immer erstmal als meine private Freizeit ansehe. Ich sage auch nie vorher meinem Verlag, wir machen jetzt wieder eine Reise, wir reisen da und dahin und da wird dann wieder ein Buch draus und so. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, weil ich möchte nicht, dass ich den Johnny unter Druck setze, dass der jetzt dann laufen muss, weil ich habe dem Verlag schon gesagt, dass wir die und die Route laufen. Sondern ich mache mir erstmal für uns irgendwie Urlaub und es geht darum, dass wir Zeit miteinander verbringen und eine schöne Zeit haben. Und wenn ich dann danach Geschichten zu erzählen habe, wo ich sage, hey, da hätte ich Bock, das wieder aufzuschreiben oder so oder auf die Bühne zu bringen, ja, dann ist ja auch schön, dann mache ich das natürlich.
Das ist wirklich toll, ne? Das ist auch entspannt, ne? Also ohne Druck, ohne Spannung und das sieht man ja auch oft bei den Kinderstars, ne? Ich weiß nicht, Kevin allein zu Hause zum Beispiel, da haben natürlich dann die Eltern auch gepusht, ne? Und ich glaube, dass, ne, ob das jetzt Johnny ist oder irgendwer anders, das ist dann auch blöd irgendwo, ne? Also ich glaube, da hast du echt eine weise Entscheidung getroffen, ne? Dass du dir da nicht...
Ja, ich glaube, das funktioniert nicht wirklich, weil das ist dann nicht mehr echt.
Ja, genau, authentisch, ne?
Also ich hätte das Gefühl, wenn ich jetzt vorher ankündige, ich mache jetzt die und die Reise mit dem Johnny und das ist geplant, das ist unsere Route und freut euch auf das nächste Buch und so... Das wird mich selber auch so unter Druck setzen, dass ich mir denke, hä, aber das ist ja eigentlich gar nicht, also ich finde es schön, wenn so nach einer Reise, wenn ich die Möglichkeit habe, dass da dann ein Buch oder ein Vortrag entsteht, dann freue ich mich da riesig drüber. Aber wenn ich das vorher ankündigen würde oder einen Vertrag unterschreiben würde oder so, dann hätte ich nicht mehr das Gefühl, dass ich das wirklich für mich und den Johnny mache und dass das unsere Freizeit ist, sondern dann fühlt es sich wie Arbeit an. Und es würde mich stressen, es würde den Johnny dann wahrscheinlich unter Druck setzen, weil der das spüren würde, dass ich angespannt bin, dass wir jetzt unsere Versprechen halten. Und da muss man sich, glaube ich, auch einfach, das muss man sich vielleicht auch bewusst sein und da auch so ein bisschen davor schützen. Also da ist ja, tickt ja auch jeder anders. Aber besonders, weil der Johnny eben auch ein eigenständiges Lebewesen ist, mit dem ich jetzt nicht planen kann. Ich kann mich selber pushen und sagen, Lotta, jetzt reiß dich zusammen, jetzt lauf doch einfach noch die 24 Kilometer, du kriegst es schon hin. Es ist jetzt blöd und es regnet und so, aber es ist schlechtes Wetter, deine Füße tun weh, du hast Blasen, aber jetzt reiß dich zusammen, du kriegst es schon hin. Das kann ich natürlich bei mir selber machen, bin auch nicht glücklich damit, aber den Johnny interessiert es nicht, was ich für Pläne habe, sondern der bleibt dann halt stehen und denkt sich, also ich lebe im Moment... Und in dem Moment finde ich es blöd. Wir suchen uns jetzt was zum Unterstellen.
Ja, also ich, also dieser Aspekt wurde klar im Buch, ganz klar. Ne? Man hat da auch mitgefühlt mit dem Johnny. Aber ich finde, es dringt auch durch einfach dieses Authentische, ne? Dein Wesen. Und ich möchte noch mal kurz diesen Aspekt irgendwo zusammenfassen, weil ich glaube, der ist echt wichtig. Ne? Also ob das jetzt der Traktor ums Mittelmeer oder mit dem Esel über die Alpen, ne? Oder von Hannover nach Sylt oder von Hannover oder wo auch immer nach Santiago oder die den Ärmelkanal durchschwimmen. Ich glaube, egal was für eine Idee, und da ist das Buch wirklich schön, ne? Es inspiriert, einfach zu sagen vielleicht, ey, weißt du was, egal wie viel Zeit ich hier noch habe, ich sollte sie echt nutzen, ne? Und ein bisschen so, ja, dass man einfach ins Tun, ne? Ins Machen kommt, ne? Und ich glaube, da ist das echt eine schöne Message auch im Buch. Ne? Das kommt echt durch.
Danke.
Ja, und
es kommt ja auch immer, es muss ja auch nicht immer irgendwie die ultra krasse große Reise sein. Es reicht ja auch manchmal, wenn man einfach nur am Wochenende mal losläuft und sagt, ich laufe jetzt einfach zu Hause an der Haustür los und guck mal am Freitag und guck mal, wo ich am Sonntag ankomme. Und irgendwo gibt es ja immer Pensionen oder Restaurants oder Gaststätten oder so, die auch eine Übernachtungsmöglichkeit haben. Man muss das ja nicht gleich so krass machen wie mit einem Zelt oder so. Ich sage immer, ich finde es schön, dass ich von meiner Geschichte erzählen kann und die Leute das interessiert, obwohl ich jetzt nicht im Handstand auf den Mount Everest gelaufen bin. Es geht nicht darum, immer was ultra Großes, Verrücktes, Riesiges zu schaffen, sondern die einfachsten Dinge sind ja manchmal noch einfach die schönsten.
100%, ne? Also jeder muss irgendwie schauen in seinen Möglichkeiten und seinen Interessen, ne? Und gerade wenn man so in dieses Extreme gerät, hat man ja immer wieder auch Ausreden, ne? Weil das so unwahrscheinlich ist. Und wie du sagst, ne, einfach loslaufen. Und obwohl ich zum Beispiel beim Thema ein Ziel setzen, ne? Also schon etwas andere Meinung habe, auch gerade wenn man dein Buch liest, ne? Weil ich meine, guck mal, da hast du es angesprochen, Zelten, ne? Für mich persönlich, Zelten, so wie du, ne? Im Wald oder an, das ist fast unvorstellbar. Also ich kann gar nicht schlafen, ernsthaft, ne? Und ich finde es auch faszinierend, wie du da deine Ängste also überwunden hast. Und weißt du, was ich finde? Ich finde, wenn du so ein Ziel hast, auch wenn es, wie du sagst, 60 Kilometer oder was auch immer du machst, ne? Das gibt dir so eine Möglichkeit, ne? Also irgendwie, du hast da was und das willst du erreichen. Wenn du es erreichst, dann entwickelst du natürlich auch Selbstvertrauen, ne? Und es gibt dir die Möglichkeit zu überwinden und nicht einfach zu sagen, zum Beispiel, sag mal, du sagst, du läufst los und schaust, wo du hinkommst. Kannst du halt immer sagen, gut, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ne? Aber ich hatte mir nämlich eine kleine Szene aus deinem Buch auch notiert, wo es ganz am Anfang lief es ja nicht so gut. Es hat geregnet. Johnny war ein bisschen langsamer, das hat dich ein bisschen überrascht, habe ich das Gefühl gehabt, ne? Und du musstest dich ja auch irgendwie finden, geduldiger werden und, und. Und da war so ein Moment, ich glaube, ich habe mir das hier irgendwo notiert, warte mal ganz kurz, ja, sogar Seite 45 war das, Happerg bis zum Phonsee. Und da steht, wenn es so läuft wie gestern, dann müssen wir wohl umkehren. Und ich finde es, das ist nämlich genau der Punkt, weißt du? Du hast da, ne, ja, du hast dich überwunden und hast einen Rhythmus gefunden. Genauso wie zum Beispiel jetzt, wo ich nach Sylt gegangen bin zu Fuß, was jetzt keine extreme Leistung ist. Aber trotzdem hatte ich einen Moment, okay, ich hatte Knieschmerzen, hatte die Schnauze voll irgendwo in Bremen. Und trotzdem ging es weiter, ne? Und ich finde, das ist eine tolle Sache, ne? Wenn man das auf diese Art und Weise irgendwie erfahren kann, dass man da auch wirklich zu mehr fähig ist, ne? Und so, ja, so entsteht irgendwo auch Charakter, glaube ich, ne? Und was dich angeht.
Ja, es gibt immer mal wieder, entschuldige, es gibt immer mal wieder Tage, die echt einfach blöd sind.
Ja, um das kurz auszuführen nochmal, du hattest dann am Ende des Buches nochmal geschrieben, dass du irgendwo in Spanien warst und alleine im Wald übernachtet hast, auf einer Hängematte. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Also das müsste ich zum Beispiel noch irgendwie erfahren für mich, ob das für mich möglich ist. Aber ich glaube, das geht halt nur, wenn man es irgendwie auch versucht, ne? Aber das geht für dich, ne? Also auch jetzt im Zelt zu schlafen mit Johnny, hattest du guten Schlaf oder war das dann schon so, dass du nur Halbschlaf irgendwie gemacht hast?
Also ich kann das total verstehen. Ich muss mich da auch immer erstmal dran gewöhnen. Und es ist nicht so, dass ich am Anfang mich ins Zelt lege und bäm, dann bin ich gleich weg und bin am nächsten Tag erholt wie eine, keine Ahnung. Sondern es ist schon so, dass ich mich erstmal dran gewöhnen muss, draußen zu schlafen. Ich schlafe schon mittlerweile relativ gut im Zelt, aber weil ich jetzt auch schon sehr viel mit dem Johnny unterwegs war, wir sind ja mittlerweile durch 11 Länder
Wow.
gereist und da habe ich schon ganz viele Erfahrungen gemacht, im draußen schlafen, auch draußen in der Hängematte schlafen. Und da ist es mittlerweile was anderes, aber ganz am Anfang, da war das für mich schon echt eine Herausforderung. Ich habe mir erstmal überhaupt so ein richtiges Zelt gekauft, weil ich hatte gar kein kleines Zelt, was ich irgendwie habe gut mitnehmen können. Ich weiß nicht, wann ich da das letzte Mal da vor dieser Wanderung überhaupt irgendwann mal zelten war. Also ich glaube als Kind mit meinen Eltern oder so. Und ja, bei mir kam ja noch dazu, dass ich einfach so panische Angst vor der Dunkelheit hatte. Das kam halt einfach noch dazu, dass ich auch überwinden musste damals. Und dann ist es ja auch noch so, dass ich nicht alleine bin, sondern der Johnny ist dabei. Und selbst wenn ich im Zelt liege, bin ich immer mit meiner Konzentration außerhalb vom Zelt, weil ich hören möchte oder lauschen möchte, was der Johnny gerade macht, dass der nicht ausbüchst, dass es dem gut geht. Ob der gerade frisst oder mampft oder wenn er ganz still ist, dann denke ich mir, schläft er jetzt oder lauscht er gerade, weil er irgendwas gehört oder gesehen hat? Und daran musste ich mich echt auch erstmal gewöhnen, dass ich im Zelt bin, aber nicht alles von mir im Zelt ist. Also man ist dann mit der Konzentration einfach woanders. Und ja, das hat sich aber wirklich mit der Zeit gegeben. Also es waren Nächte dabei, da habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Da hatte ich panische Angst, weil ich alleine irgendwo im Wald war. Der Johnny war draußen gestanden und hat zum Glück gemalmt. Also immer, wenn er sein Heu malmt, dann wusste ich wenigstens, okay, draußen ist jetzt nicht wirklich irgendwas Gefährliches, weil dann würde er damit aufhören. Aber trotzdem habe ich manchmal nächtelang nicht geschlafen und ich war total gerädert, als ich am nächsten Tag aufgestanden bin und mir gedacht, ey, jetzt muss ich wieder mein ganzes Zeug zusammenpacken. Was mache ich hier eigentlich? Also, das kann ich überhaupt nicht leugnen, dass es solche Tage nicht auch gab. Aber es ist wirklich Schritt für Schritt besser geworden. Ich sag mal, es hat so 3 bis 4 Wochen gedauert, bis ich wirklich in Anführungsstrichen angekommen war in unserem neuen Lifestyle mit, ich schlafe jetzt immer im Zelt und wir sind durchgehend draußen und ich dusche mich im Fluss und sich da so ein bisschen organisiert habe, wo kriege ich Heu her, wo kriege ich Wasser her, wie mache ich das überhaupt mit meinem eigenen Essen. Und das hat wirklich ein bisschen gedauert. Also, aber da, besonders die ersten 2 Wochen, da habe ich sehr viel Geduld gebraucht und Durchhaltevermögen. Da gab es besonders diesen einen Moment, den du eben jetzt angesprochen hast, wo ich mir echt gedacht habe, also wenn das heute nicht besser läuft, ich weiß nicht, ob das dann Sinn macht, dass wir weiter wandern.
Würdest du denn sagen, dass sich das geformt hat?
Ja, mit Sicherheit auf irgendeine Art und Weise. Also ich habe da auch sicher mehr Selbstvertrauen entwickelt, aber auch mehr Vertrauen in, ja, einfach in verschiedene Orte, wenn ich reisen bin, in die Menschen dort und so. Es ist ja doch sehr selten, dass man dann jemand wirklich Bösem begegnet und man hört aber andauernd in den Nachrichten über, dass es da passiert und dass es dort passiert und so. Aber in Wirklichkeit, wenn ich dann da unterwegs bin, dann ist die Welt doch wesentlich friedlicher, als man das oft mitbekommt. Und ja, und ich fühle mich da mittlerweile einfach selbstsicherer, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Oder ich habe jetzt auch keine Angst mehr, wenn ich im Wald schlafe, weil ich weiß, da gibt es Geräusche, weil da leben halt Tiere. Ich bin ja gerade zu Hause bei den Tieren im Wald und da brauche ich mich jetzt nicht verrückt zu machen, wenn es da. Entschuldigung. Und da brauche ich mich jetzt nicht verrückt zu machen, wenn es da mal knackst irgendwo.
Ich glaube, das ist echt einer der größten Erkenntnisse, auch wenn man unterwegs ist, weil da die Menschen sind wirklich gut und die Menschen sind hilfsbereit, ne? Und wenn du sagst, draußen schlafen, ich meine, du bist ja jetzt nun wirklich Experte, also ich, wie gesagt, noch nie gemacht. Ich habe es vor, ich will mich da echt überwinden. Und hast du dann irgendwelche Tipps für die Zuhörer und für mich? Eine Sache ist mir in Gedächtnis geblieben, du hast dann in so einer Stallkonstruktion geschlafen, Johnny neben dir, in einer anderen Stallbüchse, glaube ich, und dann hast du das Essen draußen gelassen, ne? Und solche Sachen sollte man zum
Ja.
Beispiel nicht machen, ne, glaube ich, oder?
Ja, das war in einem Kuhstall. Und ich hatte noch ein bisschen Brot dabei. Alles andere war in so Boxen. Das war zum Glück relativ sicher, aber mein Brot, das war nur in einer Tüte. Und auf einmal hat es in der Nacht angefangen zu rascheln. Und dann bin ich mit der Taschenlampe zu meinem Rucksack hin, habe an dem Rucksack gerüttelt und dann sind da pschiu, pschiu, 2 Mäuse rausgesprintet, wie aus der Pistole geschossen. Und die sind dann natürlich die ganze Nacht um meinen Kopf rumgelaufen und dann habe ich irgendwann das Essen ganz rausgestellt, weil ich hatte keine Box oder irgendwas und ich wusste jetzt auch nicht, wo kann ich das hinhängen. Also ich war da noch nicht so vorbereitet. Mittlerweile mache ich das anders. Mittlerweile habe ich da auch wieder einen Drybag, den man so zufalten kann. Da kommt dann nichts von außen ran. Das ist auch so dickes Plastik, dass das nicht riecht nach Essen. Und je nachdem, wo wir halt übernachten, habe ich das dann trotzdem im Zelt. Aber das riecht dann einfach nicht. Oder wir hängen es halt sogar an den Baum oder stellen es weiter weg von uns. Je nachdem, jetzt als wir letztes Jahr in Albanien waren, ist halt auch teilweise Bärenregion. Da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Aber du meintest, was ich so für einen Tipp habe zum draußen
Wenn du
schlafen.
irgendwas hast, ja.
Ich habe ja damals draußen geschlafen und hatte damals aber noch diese, du hast ja schon angesprochen, also eben so Angstzustände in der Dunkelheit. Das hat kam auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass ich eben meinen Papa gepflegt habe, bis er gestorben ist. Und da waren ganz viele Bilder, die ich auch nicht habe richtig verarbeiten können und die haben mir dann zusätzlich noch immer wieder einen Streich gespielt. Und ich dachte mir damals, okay, meine absolute Horrorvorstellung ist es, im Wald zu übernachten. Wenn ich jetzt aber, also damals hatte ich ja in meinem eigenen Schlafzimmer schon panische Angst, wenn es dunkel war. Und ich dachte mir aber, wenn ich jetzt, ich möchte ja mit meinem Esel wandern gehen, das heißt, ich muss es irgendwie hinkriegen, dass ich draußen schlafe, weil ich will ja den Johnny nicht alleine lassen draußen. Und dann, da hatte ich mir halt so im Hinterkopf, ich glaube, wenn ich mich traue, draußen allein im Wald zu übernachten, dann habe ich ganz sicher zu Hause danach in meinem eigenen Schlafzimmer keine Angst mehr. Und der Tipp ist, Augen zu und durch. Wirklich. Nee, echt, also genauso habe ich es gemacht. Und wenn man das mal eine Zeit lang macht, also nicht nur eine Nacht, sondern mal, also so nach ein, zwei Wochen ist es schon besser geworden. Und ich sag mal, nach 6 Wochen war die Angst komplett verschwunden und ich habe super gut draußen geschlafen. Aber es ist am Anfang wirklich gruselig, wenn man das nicht gewohnt ist. Und dann hört man ständig irgendwo ein Knacksen oder ein Rascheln oder irgendwo Schritte und dann ist es vielleicht nur ein Reh, aber man denkt sich, oh Gott, da kommt irgendjemand und so. Es ist einfach, weil man es halt nicht gewohnt ist, dass da nur vielleicht so eine Zeltplane da dazwischen ist oder in der Hängematte auch gar nichts. Aber wenn man das ein paar Mal macht, dann merkt man, hey, es ist alles gut, es passiert nichts. Ich glaube, diese Erfahrung zu machen, das ist eigentlich das Allerbeste, um, ja, um das dann auch irgendwann genießen zu können. Immer wieder diese Erfahrung machen und bloß nicht die Panik kriegen. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich war stocksteif im Schlafsack gelegen, manchmal eine Nacht, habe mich nicht getraut, mich zu bewegen vor Angst. Aber am nächsten Tag ist die Sonne wieder aufgegangen und es war alles gut. Ich bin aus dem Zelt gekrabbelt, habe meine Sachen zusammengepackt und bin weitergewandert.
Ja, Augen zu und durch. Nee, das den Rat nehme ich mit und ich werde es versuchen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Also ich versuche das auch so gut wie du hinzubekommen. Bist du denn tendenziell...
Naja, und es kommt natürlich auch noch drauf an, das kann ich ja noch dazu sagen, es kommt natürlich auch drauf an, wo man übernachtet. Ob man jetzt wirklich sagt, okay, ich schlafe jetzt irgendwo komplett allein im Wald. Da muss man sich ja auch erkundigen, wo es das wieder erlaubt und so weiter, blabliblub. Aber mal abgesehen davon, dass man dann vielleicht auch Angst hat, dass man da weggejagt wird, weil Wildcampen in Deutschland ja eigentlich nicht erlaubt ist, dann schläft man natürlich noch viel unruhiger, wenn man sich die ganze Zeit denkt, oh Gott, hoffentlich sieht mich keiner, hoffentlich kommt da jetzt keiner, der mich irgendwie anschreit oder so. Was mir übrigens auch schon passiert ist, das war aber nicht im Wald, das war auf einem Feld. Lange Geschichte, du kennst sie aus dem Buch. Sondern ich glaube, wenn man draußen im Zelt übernachtet und in der Natur, dann ist es am Anfang auf jeden Fall hilfreich, sich zu erkundigen, ob man da schlafen darf. Das habe ich mit dem Johnny auch möglichst immer gemacht, wo es irgendwie möglich war, weil ich dann einfach wusste, okay, ich bin hier jetzt auf Privatgrund, das ist ein Feld von einem Bauern, da darf ich schlafen, der hat mich gesehen, der hat mir das erlaubt. Und dann habe ich selber schon mal viel besser geschlafen, wie wenn ich mich einfach irgendwo hinstelle. Mhm.
Bist du denn tendenziell jemand, der im städtischen Bereich, also wenn du irgendwo in der Stadt unterwegs bist, alleine, also vorher, ne, oder nachher, mir egal, alleine durch einen dunklen Wald gegangen ist?
Nee, gar nicht.
Ich auch, oh Gott. Nicht. Also ich mach sowas nicht, ganz ehrlich. Also ich habe da richtig Schiss vor, ne? Auch mit dem Fahrrad und oder zu Fuß. Also ich mach sowas einfach generell nicht, ne? Also, ja.
Wobei man ja sagen muss, dass es wahrscheinlich nachts wesentlich gefährlicher ist, durch die Stadt zu laufen, auch wenn da irgendwo Lichter brennen und Autos vorbeifahren, wie wenn man nachts durch den Wald läuft. Weil wenn man sich jetzt mal überlegt, ich meine, es setzt sich ja nicht irgendjemand Böses, weil wovor hat man denn eigentlich Angst? Man hat vielleicht Angst, dass man irgendeinen bösen Menschen trifft. Weil vor was soll man denn sonst Angst haben? Also bei uns gibt es jetzt auch keine wilden Tiere oder so, die wo man jetzt denkt, okay, vielleicht läuft mir irgendwie ein Löwe oder ein Bär über den Weg. Dementsprechend ist dann der einzige Feind könnte dann ein Mensch sein. Und wenn man das jetzt mal realistisch sieht, ist es in der Stadt viel gefährlicher, weil wer läuft denn nachts allein durch den Wald oder welcher Bösewicht wartet, setzt sich irgendwo im Wald in Busch und wartet da jetzt, bis irgendjemand vielleicht in der Nacht da spazieren geht. Also das ist irgendwie schon sehr weit hergeholt. Da muss man schon sehr großes Pech haben. Ich glaube, da ist schon die Möglichkeit, dass man in der Stadt da vielleicht auf jemanden trifft, ist schon, also prozentual auf jeden Fall höher. Nee. Obwohl man sich da komischerweise sicherer fühlt.
Ja, Wahrscheinlichkeit, wenn man die Wahrscheinlichkeitsrechnung nimmt, ne, Statistiken und so, da bist du auf jeden Fall, also hast du 100% recht, ne? aber
also sowas versuche ich mir halt immer einzureden, wenn ich dann alleine im Wald Schiss habe. Denke ich mir, da ist jetzt keiner, wer soll das sein?
Ich denke, das ist genau die richtige Strategie. Und ich weiß, was ich mir denke? Stell dir mal vor, da kommt wirklich jemand hinter einem Baum hervor. Also dann fange ich aber auch an zu rennen. Ne? Aber nein, also ich kann das dort.
Ja, das darfst du dir nicht vorstellen, weil dann, oder auch dieses immer wieder umdrehen, dass man sich denkt, oh, ist da jetzt was hinter mir? Und dann dreht man sich wieder um und das macht einen selber so nervös.
Klar.
Ja. Aber ich habe auch schon mit dem Holzscheit irgendwie in meinem Campervan an der Tür im Sitzen übernachtet. Das, so ist es nicht. Also ich kenne das schon.
Ja, das war auf jeden Fall irgendwie ein Aspekt der ganzen Reise, also deiner Reise, der mich wirklich überrascht hat, muss ich sagen. Ne? Gleich von Anfang an. Ich habe mir so gedacht, hä, also das Buch, ja, und dann angefangen zu lesen. Dann habe ich mir so, wo übernachtet die denn? Ne? Ja, und dann ging es los. Zelt hier, Zelt da. Natürlich auf dem Campingplatz ist das natürlich schön, ne? Andere Menschen und so weiter.
Ja, so, also 3-4 Mal waren wir auf dem Campingplatz in den 80 Tagen.
Echt? Nur so wenig? Das kam mir echt öfters vor, ne? Einmal wart ihr?
Nee, die meiste. Die meiste Zeit waren wir tatsächlich bei irgendwelchen Bauern auf dem Feld, irgendwo außerhalb vom Dorf.
Okay.
Also oft ist es so, dass ein Bauer noch mit dem Traktor da rumgefahren ist und dann habe ich gefragt, ob wir da stehen können. Das war halt auch am praktischsten für den Johnny eigentlich. So ein Campingplatz fand ich eher unpraktisch, weil da halt extrem viele Leute übernachten. Und wenn ich dann mal eine Pause irgendwo mache, dann kann ich halt auch gerne mal durchschnaufen, ohne dass ständig jemand den Esel streicheln möchte, wenn man das so ganz nett sagen darf. Was halt praktisch war für mich, war, dass ich da duschen konnte, Wäsche waschen, Akkus aufladen und so weiter. Genau, aber ich, also öfter als 4-mal waren wir nicht auf dem Campingplatz. Ich glaube, es waren sogar nur 3-mal. Ja.
Ein paar Sachen noch zur Reise. Also mich hat es echt überrascht, wie detailliert du das alles geschildert hast, ne? Und beschrieben hast. Wie war das? Wie hast du das hingekriegt? Hast du dir unterwegs irgendwie Notizen gemacht oder ist da tatsächlich dein Gedächtnis einfach so gut?
Also ich bin so eine Tagebuchschreiberin schon immer, schon seit der Grundschule. Ich habe zu Hause eine ganze Kiste voll Tagebücher. dementsprechend habe ich auch auf der Reise Tagebuch geschrieben, weil mir das einfach selbst hilft, den Tag zu reflektieren. Und ich habe aber ja auch immer mal wieder Videos und Fotos gemacht, was mir jetzt natürlich bei den Vorträgen, die ich halte, auch zugute kommt, dass ich Originalvideos und Fotos von den Reisen mitbringen kann. Und wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann ist das so eine Mischung aus meinen Tagebucheinträgen, den Fotos und Videos, die ich gemacht habe und die ich mir nochmal anschauen kann und aus meiner Erinnerung, was ich einfach so selber abgespeichert habe in meinem Kopf. Ja, und wenn ich das dann alles zusammennehme, dann kann ich das sehr detailliert auch wieder reingehen in die Situationen.
Also ich hatte noch 2 Fragen irgendwie auf dem Herzen, wo ich das Buch gelesen hatte, ganz banale Sachen eigentlich. Was mich überrascht hat, ist zum Beispiel auch so ein Aspekt Gewitter und Stürme, ne? Also erstmal hattest du davor gar keine Angst, weil das ist ja nun wirklich das Schlimmste, ne? Das ist mir ein paar Mal passiert und ich hatte wirklich Todesangst. Also wirklich dann, wenn Blitze auch und echtes Gewitter entsteht. Und dann noch eine andere Frage, wie lange du zum Auf- und Abbauen gebraucht hast, also wenn du dein Nachtlager errichtet hast.
Also mal zu den Gewittern, das war tatsächlich auch eine meiner größten Sorgen. Also ich hatte mehr Angst vor Gewitter, wie vor, dass mir irgendwas anderes passiert. da habe ich mich dann am Anfang, bevor wir los sind, habe ich tatsächlich mal gegoogelt, so wie verhalte ich mich bei Gewitter, wenn ich draußen bin und so. Aber das sind ganz viele Theorien, die da aufgestellt werden, die dann in der Praxis tatsächlich manchmal einfach nicht umsetzbar sind. Also nicht, wenn ich mit dem Johnny unterwegs bin, der einfach einen langsameren Schritt an den Tag legt als ich. Der Johnny läuft nämlich dann nicht schneller, wenn ich sage, Johnny, wir sind gerade auf freiem Feld und die fängt es gerade an zu gewittern und da hinten war schon Blitz, komm schnell, wir müssen hier weg. So, deswegen läuft der Johnny nicht schneller. Der läuft halt trotzdem seine stetigen 2-3 km/h und da kann man dann nur hoffen, dass man von dem freien Feld eben noch rechtzeitig wieder wegkommt. Oder einmal, da haben wir an einem See übernachtet, da war unser ganzes Nachtlager schon aufgebaut und das war eben an einem Wald und einem See und nebendran, also es war wirklich nicht weit weg, war ein riesiger Strommasten Und dann hat es angefangen zu gewittern. Und ich habe mich so umgeschaut und dachte mir, oh Gott, also ich glaube, so unpassender könnten wir eigentlich unser Lager gerade nicht aufgebaut haben. Dann bin ich rumgelaufen und habe geguckt, okay, wo kann ich denn überhaupt mit dem Johnny jetzt sonst noch hin und mich verstecken während dem Gewitter und so. Ja, dann sind wir erstmal bei so ein paar großen Bäumen hin. Dann habe ich aber gesehen, oh Gott, die großen Bäume, die wurden oben an der Spitze schon vom Blitz getroffen. Das ist jetzt auch kein so super Versteck. Und dann gab es aber in dem Moment nicht viele Möglichkeiten. Und dann habe ich mich einfach wieder ins Zelt gelegt und mir gedacht, uns trifft jetzt kein Blitz. ne, weil manchmal gibt es dann einfach in dem Moment keine Möglichkeiten. Es ist halt, es ist super dunkel. Ich kann mich natürlich an den Waldrand setzen, super zu diesen ganz hohen Bäumen, die eh schon getroffen wurden. Keine Ahnung, ob das dann so gut ist.
Ich glaube nicht.
Wir waren dann schon am Waldrand, also jetzt nicht mitten auf einer freien Wiese neben dem Strommasten. Da hätte ich mich auf jeden Fall wegbewegt. Das war schon eher alles so in der Waldbuschregion. Aber ja, es gibt eben manche Situationen, da findet man dann einfach keinen besseren Platz wie den, wo man eben eh eigentlich schon ist, nämlich in so einer Kuhle mit dem Zelt. Die Kuhle, da hat man dann wieder das Problem, okay, schön, da regnet es dann halt rein, aber ich bin lieber nass, als dass ich vom Blitz getroffen werde. Aber das Gute ist ja, so ein Gewitter zieht ja auch zum Glück relativ schnell vorbei. Es ist ja nicht so, dass es eine Ewigkeit anhält. Ich hatte schon auch so Situationen, wo das Gewitter wirklich direkt über uns war. Es hat geblitzt, es hat gedonnert, es hat eingeschlagen, so gefühlt direkt neben uns, sodass ich im Zelt zusammengezuckt bin und mir die Ohren zuhalten musste. Und dann habe ich mit der Taschenlampe rausgeleuchtet zum Johnny und der Johnny stand seelenruhig, stocksteif auf seiner Weide, hat den Kopf gesenkt und hat gewartet, bis das blöde Wetter vorbeizieht. Und ich dachte mir, ey, wie cool bist du denn bitte? Danke, danke, dass du so cool bist, weil ich kriege hier gerade echt Angst. genau, also es zieht ja doch immer wieder vorbei und meistens haben wir auch einen ganz guten Platz gefunden. Ne? Und wenn nicht, dann hatten wir einfach Glück. Und die andere Frage war...
Auf- und Abbauen, ne? Des Lagers.
Ah, das Auf- und Abbauen, genau. Also ich bin immer schneller geworden. Am Anfang hat das so ungefähr zwischen 1 und 2 Stunden gedauert. Ich habe am Ende nicht die Zeit gestoppt, aber ich war am Ende relativ schnell, weil ich einfach schon sehr organisiert war, wo was hin muss und die Handgriffe sitzen, wenn man das eben jeden Tag macht, 3 Monate lang. Ich muss aber trotzdem sagen, mir ist es bis zum letzten Tag gegen den Strich gegangen, dass ich dieses blöde Lager einbauen muss. Also das Aufbauen, das habe ich mir eigentlich ganz gerne gemacht, weil das war dann so, oh, jetzt kommen wir an und dann war ich erleichtert, dass wir da schlafen können und Zelt aufbauen und so. Aber wenn ich am Morgen im Zelt gelegen bin und aufgewacht bin und wusste, oh nein, jetzt muss ich das ganze Zeug wieder einpacken. Ich weiß noch, der allerletzte Tag, bevor wir am Meer angekommen sind, wo wir noch im Inland eben aufgewacht sind, da dachte ich mir, oh mein Gott, heute kommen wir ans Meer, heute ist das letzte Mal, wo ich dieses Lager einpacken muss, yay! aber man hat schon so, also wenn ich um 8 aufgewacht bin, dann sind wir vor 10 eigentlich nicht losgelaufen.
Wow, okay.
Weil ich muss mich ja, also ich kümmere mich ja um mich, brauche, also erstmal kümmere ich mich um den Johnny, Johnny kriegt Heu, Johnny kriegt Wasser. Manchmal muss man dann auch erstmal eine Strecke laufen, bis ich dann eben zum nächsten Bach komme, wo ich dem Johnny Wasser holen kann und so weiter. Oder man ist nochmal bei den Bauern und dann organisiere ich da nochmal Heu, dass ich das Heu wieder in meinen Drybag stopfen kann und so. Dann laden die dich noch zum Kaffee ein, das braucht ja alles Zeit. Oder wenn wir auch alleine waren, dann habe ich mir halt irgendwie in der Früh noch so ein Stückchen Brot reingeschoben oder so. Ich bin eigentlich tatsächlich nicht so die Frühstückstante. Ich laufe dann immer lieber los und esse dann währenddessen den Müsli-Riegel. Aber ja, auch ohne Frühstück und ohne Kaffee am Morgen, was ich einfach nicht genieße, wenn ich alleine bin, da mache ich das nicht, da trinke ich mein Wasser und auf geht's. Aber auch ohne das ganze Gekoche und so, bis ich den Johnny versorgt habe, bis ich seine Hufe ausgekratzt habe, ihm die Schuhe angezogen habe, ihn wieder aufgesattelt habe, meine Sachen zusammengepackt habe, das ist unfassbar. Mhm. Also man braucht da echt Zeit. Also ich schätze mal, es waren so zwischen 1 und 2 Stunden.
Mhm. Wow. Ja, das.
Von Aufwachen bis wir losgelaufen sind, waren es immer 2 Stunden eigentlich.
Ja, das hatte ich gar nicht erwartet, ehrlich gesagt, ne? Und ja, krass, dass das echt so lange gedauert hat, ne? Also ich glaube auch, mir hätte dann das Zusammenpacken dann wieder, ja, auch missfallen irgendwo, ne? Ja,
Ja, nee, da hatte ich auch wirklich nach wie vor, also das war jeden Tag eine Überwindung. Aber das Schöne war dann ab da, wo ich es dann geschafft habe, also ich habe es dann halt einfach gemacht, weißt du, ob ich es jetzt toll finde oder nicht, man fängt dann halt einfach an, irgendwie die erste Tasche zu packen und so. Und dann war da Johnny gesattelt und ich war gesattelt und dann war es auf einmal so, okay, jetzt laufen wir los und dann war es irgendwie voll cool. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so schlimm war doch jetzt das Zusammenpacken gar nicht, das habe ich mir aber jeden Tag gedacht.
Ja, Lotta, jetzt haben wir so lange und ausführlich über dein tolles Buch gesprochen. Ja, ich glaube, also du hast, oder das Buch hat echt das Zeug, irgendwie zu so einem Klassiker zu werden, ne? Du bist auch mit dem Buch gerade, also
Dankeschön.
Stand jetzt irgendwie 3 Plätze vor Harpe Kerkeling im Bereich Wandern. Ich habe es mal nachgeschaut im Vorfeld. Also wie gesagt, ich habe es richtig, richtig genossen, ne? Und jetzt vielleicht ein bisschen so gegen Ende hin dieses Gespräches wollte ich nochmal einen Aspekt des Buches so ein bisschen aufgreifen, weil mich das auch irgendwo fasziniert, ne? Denn vielleicht für die Zuhörer oder für die Menschen, die irgendwie eine verrückte Idee haben oder irgendwas machen wollen, ne? Da war am Ende des Buches, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, also ich glaube ein Freund von dir, der halt am Anfang gefragt hat, wo du das Ganze vorhast. Und das ist die Standardfrage übrigens. Was bringt dir das Ganze? Und das Ding ist halt, wenn man irgendwas machen will, was, sorry, wolltest du was sagen?
Nee, alles
gut. Ich dachte, du wolltest irgendwas sagen. Nee, also ich glaube, gerade wenn man sowas macht.
Also das war der Freund von meiner Mama, der Amir, der das gesagt hat.
Und ich glaube, das ist echt so eine Standardfrage, ne? Gerade wenn man irgendwas machen will, was jetzt nicht quantifizierbar ist oder wo es keinen absehbaren monetären Vorteil gibt, ne? Dann ist das tatsächlich auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt gar nicht sagen unfair, ne? Aber es ist schon so, weil woher willst du wissen, also jetzt du, Lotta und Amir, ne? Was das bringt, weil ihr habt es ja noch gar nicht gemacht, ne? Und dann hast du geschrieben, also quasi als Antwort auf die Frage alles, ne? Und das fand ich echt schön, ne? Also das ist halt das Ding, ne? Und ich glaube, das ist auch irgendwo jetzt neben der tollen Alpenüberquerung, Johnny, alles, was du erlebst, ne? Auch so eine tolle Message einfach, ne? Siehst du das ähnlich?
Ja, das glaube ich auch. Also, bitte?
Ich sagte, ob du das ähnlich siehst, aber ich glaube schon, du hast es ja im Buch quasi genauso beschrieben. Das hat mich auch fasziniert.
Voll. Also, ich habe die Frage natürlich am Anfang nicht beantworten können, aber ich habe damals einfach gemeint, du, ich habe jetzt das Bauchgefühl, dass das gerade genau das ist, was ich jetzt machen muss. Und ich muss das jetzt einfach ausprobieren. Und es ist natürlich total schön, wenn man diese Frage dann danach irgendwie beantworten kann. Aber ich bin jetzt nicht losgelaufen, um die Frage zu beantworten. Aber das stimmt, sobald man was macht, was nicht ganz, ich sag mal, ja gut, was ist normal, aber weißt du, was ein bisschen nicht so ist wie eben alle Nachbarn drumherum, dann wird man erstmal so ein bisschen mit hochgezogenen Augenbrauen angeschaut und so, wie, aber was bringt dir das? Warum machst du das? Warum machst du nicht einfach nochmal ein Studium oder eine Ausbildung oder ein Praktikum, irgendwas, was dich im Leben halt voranbringt? Aber manchmal geht es ja gar nicht darum, dass ich im Leben jetzt vorankommen muss und dass ich jetzt mit irgendwas, was ich mache, wieder einen Erfolg haben muss oder wieder, ich weiß nicht, manchmal geht es ja auch einfach nur darum, den Moment zu genießen, oder? Und ja, und einfach da zu sein, ohne dass man funktionieren muss für irgendwen oder irgendwas. Und witzigerweise ist ja aber dann trotzdem genau das bei mir passiert, nämlich ich habe ja dadurch einen neuen Beruf gefunden. Es war dann quasi meine Ausbildung, aber halt total unverhofft. Aber gerade das ist ja das, wenn man dann so dem Bauchgefühl folgt und das macht was einen einfach so sehr beschäftigt, wo man das Gefühl hat, ich brauche das jetzt, ich muss das jetzt machen, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie was, da gibt es so eine innerliche Energie und die treibt mich an oder die erinnert mich immer wieder daran. Ich glaube, dann muss man das auch machen, weil daraus dann vielleicht einfach nochmal was ganz anderes entsteht. Also es muss ja nicht ein Beruf sein, aber einfach so vielleicht ein innerlicher Wachstum oder so, der einem dann im Leben einfach einen bereichert.
Ja, du bist einfach irgendwie deiner Intuition gefolgt, ne? Das hat dich dann hierher geführt. Finde ich echt spannend. Du hast dann noch ein zweites Buch geschrieben, ne?
Ja, das.
Mit Esel Johnny.
Ja, genau.
Einen ausgebauten Bus zum Überwintern an die Atlantikküste, ne? Kannst du uns kurz sagen, worum es da so ein bisschen geht?
Richtig, Sonne, Meer und lange Ohren. Da geht es darum, dass der Johnny und ich gemeinsam in Portugal und Spanien überwintert haben. Das war unsere zweite große Reise. Ich fand den Winter in Deutschland zu matschig und kalt und der Johnny mag das auch nicht, den Winter in Deutschland, weil wenn es nämlich die ganze Zeit regnet und eben so diesig ist und so, das ist auch überhaupt kein Eselwetter. Die, wie gesagt, die stammen ja aus Afrika, die sind da auch gar nicht so angepasst an die Temperaturen. Die kriegen zwar ein dickes Fell, aber Esel haben nicht so viel Fettgehalt im Fell wie Pferde, die werden dann auch wirklich nass und so, dann stellt er sich halt nur in den Stall und kann das draußen gar nicht genießen, weil alles feucht ist. Und dann dachte ich mir, es wäre doch schön, mit dem Johnny da unten zu überwintern. Ich habe früher mit meiner Familie schon da unten überwintert, als ich im Kindergarten war, im Wohnwagen, weil meine Eltern haben so ein altes Bauernhaus gekauft und das war dann zu teuer, das im Winter zu heizen, weil das noch nicht richtig isoliert war und dann war es günstiger, einfach mit dem Wohnwagen nach Spanien zu fahren. Und ja, da ist auch so ein richtig schönes Bild entstanden, ein Foto von meiner Mama, wie sie mich in der Hand hat und meinen kleinen Bruder in ihrem Arm und über so große Sanddünen spaziert und das ist so ein markanter großer Berg im Hintergrund und mein Papa hat das Foto gemacht damals und ich dachte mir dann, wow, es wäre doch mega schön, wenn wir irgendwie vielleicht diesen Platz wiederfinden würden. Meine Mama konnte mir nicht sagen, wo das Foto entstanden ist und mein Papa konnte ich ja leider nicht mehr fragen. Ja, und so wurde das heimliche Ziel, was ich so im Hinterkopf hatte. Bin aber natürlich auch wieder losgefahren mit der Einstellung, wir entscheiden jeden Tag neu, was wir machen, weil ich ja immer den Johnny beobachten will, wie es dem geht und auf was der so Bock hat. Und dadurch, dass wir es natürlich nicht geschafft hätten, innerhalb von kürzester Zeit bis nach Portugal, Spanien runter zu wandern, habe ich mir den Transporter ausgebaut und habe den so ausgebaut, dass er mein Wohnmobil ist und gleichzeitig aber auch eine Transportbox hat für den Johnny, dass ich ihn mitnehmen kann. Und dann sind wir in ganz kurzen, eselgerechten Etappen, sage ich immer, also das sind so 3 Stunden pro Tag Fahrt, sind wir da runtergefahren nach Portugal und Spanien und sind dann dort wieder wandern gewesen. Ja, und da haben wir natürlich auch wieder sehr viele Abenteuer
Toll.
Erlebt.
Hört sich auch schön an, ey. Was hat dir besser gefallen irgendwie, Portugal oder Albanien? Weil du warst ja jetzt vor kurzem in Albanien, meintest du, ne?
Genau, das war letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir 3 Monate in Montenegro, Bosnien und Albanien unterwegs. Boah, das ist echt schwer zu sagen. Also ich finde, so jede Reise, die wir bisher gemacht haben, hat halt irgendwie ihr eigenes Flair auch. Das sind unterschiedliche Menschen, auch von den Kulturen unterschiedlich. Vom Wetter her war es total unterschiedlich, weil einmal waren wir im Sommer unterwegs, einmal im Winter, jetzt in Albanien wieder im Sommer. Da hatten wir dann halt auf einmal 42 Grad. Was ich spannend fand in Albanien jetzt oder so Osteuropa war einfach, dass ich das Gefühl hatte, dass sich die Kultur und das alles, also man hat sich weiter weg von Deutschland angefühlt, obwohl ich näher war als da, wo ich in Portugal gewesen bin.
Echt, ja?
Mit dem Johnny, also so von den Kilometern, von der Distanz her. Aber es hat sich weiter weg angefühlt, weil die Kultur einfach eine andere ist und weil die Menschen dort viel einfacher leben und man kommt sich weiter weg vor und dadurch, dass dort auch alles so relativ einfach ist, also da gibt es ganz viele Menschen, die Esel halten, die Kühe halten, die laufen da alle frei rum, ach, da könnte ich jetzt ewig drüber erzählen, die wohnen da in irgendwelchen kleinen Steinhüttchen in den Bergen und so weiter und reiten da mit ihrem Muli hoch. Und dadurch, dass das Leben da so einfach ist, hatte ich das Gefühl, dass wir da mit dem Johnny einfach so super dazu passen, mit unserer Art zu reisen. Und das war auch wieder eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung, dass es gar nicht so special ist, mit dem Esel zu reisen, sondern dass es dort eher eigentlich normal war. Das einzige Unnormale war dann, dass der Esel aus Deutschland ist und mit uns Urlaub macht. Das war dann so ein, was macht ihr?
Geil.
Aber sonst ist der Johnny eigentlich gar nicht so aufgefallen. Und das war auch mal sehr, sehr schön zu sehen und spannend.
Witzig. Ja, Lotta, also vielen Dank erstmal für die ganzen Infos, für die ganzen Insights. Ja, mich hat das Buch einfach richtig fasziniert, das ganze Projekt, ne? Ich werde beide Bücher unten verlinken und jedenfalls jetzt Wandern, Glück und lange Ohren, ne? Mit Esel Johnny zu Fuß von München bis ans Mittelmeer.
Ja, damit sollte Absolut, man auch anfangen. Also, wenn man uns noch nicht kennt, dann ist das auf jeden Fall das beste Buch zum Anfangen, weil da lernt man auch Johnny von Step One kennen.
Ich glaube, das ist echt ein Muss, dieses Buch. Es ist richtig, richtig gut. Und ja, Zum Schluss des Podcasts unsere Standardfrage, die wir irgendwie allen Gästen auf freiwilliger Basis irgendwie stellen. Ne? Hast du eine Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Aber du musst natürlich nicht antworten. Ne? Also das ist jetzt alles so ein bisschen freiwillig. Ne? Und ja.
Das ist eine gute Frage. Ich finde, das ist so eine Sache, wo ich, wenn ich das wirklich so beantworte und dann vor allem auch in der Öffentlichkeit, dann bin ich jemand, der da wahrscheinlich, ich denke dann viel drüber nach und denke mir dann so, ja, das und das und das und das. Also so intuitiv glaube ich schon, dass jeder so die Möglichkeit hat, irgendwie eine Geschichte oder etwas zu hinterlassen in der Welt oder was weiterzugeben auch, sei es jetzt an Kinder oder an Freunde oder an Verwandte oder an irgendwelche Leute, die so nach einem kommen. Man lernt ja was und kann das dann wieder weitergeben. Mhm. Und aber auch eben so dem, ja, wieder mehr zu lernen, der Intuition zu folgen, weil das, glaube ich, viel mehr der richtige Weg ist, als das, was man von allen möglichen Seiten irgendwie so eingebläut bekommt, damit die ganze Struktur, in der wir halt reingeboren sind, halt alles so funktioniert. Mhm. Also ich glaube, man muss da, ich glaube, es ist immer gut, so eine Waage zu finden aus allem. Man kann nie das eine machen und das andere nicht, das ist super schwierig, aber ich glaube, der perfekte Ausgleich oder die perfekte Waage zu finden, das kann einen dann schon sehr glücklich machen, aber ob das jetzt der Sinn des Lebens ist, im ganz Kleinen gesehen ist, glaube ich, der Sinn erstmal einfach glücklich zu sein und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich kann da gerade noch nicht so was ganz, einen finalen Satz kann ich dazu jetzt nicht sagen, weil da muss ich einfach länger drüber nachdenken, was mir da so alles spontan einfällt.
Ja, was denkst du, wie es mir geht? Deswegen frage ich ja die Leute, die hier sind. Und ich fand immer auch spannend, einer hat mal gesagt, die hat mir einfach so gut gefallen, diese Antwort. Ne? Also ich persönlich habe jetzt auch keine großartige Antwort. Ne? Da braucht man jetzt auch nicht viel erwarten. Aber das ist ja okay, ne? Und der hatte gesagt, es kam von so einem ayurvedischen Coach, den die angestellt hatten für 25 Jahre, also in dem Unternehmen. Ne? Es ging um Schlaf und der hatte gesagt, ja, das gibt keinen richtigen Sinn des Lebens. Es gibt den Aspekt oder den also quasi den Umstand, dass du deinem Leben Sinn geben musst. So, ne? Und das fand ich einfach spannend. Ne? Irgendwie, ja, einfach und da kann man ja auch irgendwie verschiedener Meinung sein. Ne? Und das ist ja auch so eine plakative Frage. Ne? Ja, Lotta, ich danke dir, dass du hier warst und dass du uns so viel erzählt hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten und alles Gute in deinem Leben und auch für Johnny irgendwie. Alles Gute, ne?
Vielen lieben Dank, dir auch.
Danke. Ich hoffe, du konntest dieser Episode angenehm lauschen und kannst was für dein eigenes Leben aus dieser Unterhaltung mitnehmen. Ich kann dir das Buch von Lotta Lubkoll nur ans Herz legen und freue mich schon, wenn wir uns im Monat Dezember wieder hören. Wir senden wie immer am Donnerstag, ich denke am zweiten Donnerstag des Monats Dezember, wie immer mit einer Affirmation oder Meditation, einem Solo-Podcast, an dem ich Themen anspreche, die mich gerade persönlich beschäftigen und von denen ich glaube, dass sie dir helfen oder dich interessieren. Ansonsten gibt es am Ende des Monats Dezember wieder ein Interview. Und nun wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Der Buddha-Weisheit-Podcast. Mehr Harmonie im Alltag.